Wir sind zurück.
Zurück aus der längsten Sommerferie der Geschichte von der Sommerferie, wobei der Sommer ist erst jetzt gerade gekommen. Also von dem her, eigentlich können wir gerade wieder gehen, wahrscheinlich. Aber machen wir jetzt nicht.
Es fühlt sich so an. Also wir und die Lehrer...
Unterrichtsfreie
knapp
Zeit.
Knapp hinter uns mit der Sommerferie.
Podcastfreie Zeit haben wir gehabt. Es war so schön gewesen, aber jetzt sind wir wieder da. Wir reden über den FC Basel, der möglicherweise wieder ein Spitzenklub ist. Wir reden über Eishockey. Die fangen nämlich an zu spielen, weil der Sommer, wie wir gehört haben, vorbei ist. Fußball-Nazi, da ist ein oder andere Post in den letzten Monaten. Das wird alles aufgerollt. Und der ganze Rest, der kommt sowieso bis gleich.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Dino Kessler.
Emanuel Gysi.
Schön bist du wieder da.
Wir
sind lang weg gewesen.
Ich noch länger als du.
Also ich bin eigentlich gar nicht wirklich weg gewesen, aber einfach...
Doch, du bist in Tokio gewesen.
Nicht in der... In den Kopfhörern von unseren Hörern. Ja, in Tokio bin ich, das stimmt. Das
und ist das gewesen?
Speziell, würde ich sagen, an den Olympischen Spielen. Für die, die nicht gemerkt haben, dass Olympia war in Tokio. Ja, da bin ich. Ja, ist einigermaßen spektakulär, vor allem das Rundum gewesen. Mit völlig leeren Stadien, mit zum Teil relativ trümmeligen Corona-Massnahmen, mit einer seltsamen Stimmung, mit grossen Schweizer Erfolg zum Teil, muss man sagen. Die ein oder andere Enttäuschung war auch dabei gewesen, aber also ein Erlebnis war es schon gewesen. Jetzt kann man darüber streiten, haben wir ja an dieser Stelle schon gemacht, ob das jetzt eine gute Idee war, dass die Spiele stattfinden oder nicht. Ich bin da sehr, sehr gespalten tatsächlich, aber ja, auf eine Art mindestens mal speziell tatsächlich dabei gewesen zu sein, bei einem Anlass, der hoffentlich einmalig war in dieser Form. Wäre besser für die ganze Welt, logischerweise. Ja, du hast geschaut. Mhm.
Ich habe nicht geschaut, bis auf einen ganz kurzen Moment, wo ich auf dem Österreicher...
Du bist ausgerutscht auf der Fernbedienung.
ORF 1, glaube
ich.
Seltsamerweise eine Golfübertragung entdeckt habe, irgendwann zum letzten der Nacht, also zum letzten der Nacht, zu später Stunde zumindest. Völlig verdutzt. ORF Golf, Olympia. Und ich weiß nicht, ob das Sepp Straka heisst, glaube der österreichische Golfspieler, oder mindestens mal österreichische Wurzeln, der aber in Amerika mehr oder weniger sozialisiert worden ist. Wegen dem haben sie das übertragen, wo der nicht mehr dabei war. Vorne ist er, glaube ich, nachher die Übertragung.
Mit zum Tontubenschiessen über den Gang schleunigst.
Irgend so etwas, ja. Nein, ich hab mich eigentlich, ja, wie soll ich dem sagen? Ich bin nicht so überzeugt gewesen, dass die Spiele wirklich stattfinden müssen in dieser Form. Aber dort habe ich vielleicht ein bisschen extreme Ansichten, weil ich das an das Emotionale, Leidenschaftliche im Sport glaube. Obwohl ich weiss, dass es eigentlich nur um Geld geht. Und darum, ja, es gibt für alles einen Grund. Die Spiele müssen stattfinden, ist klar, dass man sie in so einer Form durchzieht, finde ich ehrlich gesagt schade. Also Zuschauer gehören zu einem so grossen Sportereignis dazu. Und wenn es nicht möglich ist, mit Zuschauern zu verfahren, dann finde ich, sollte man den Anlass absagen. Aber das ist einfach gesagt, dass man die Rechnungen nicht zahlen muss.
Das ist ja so. Nein, also das kann man natürlich sagen. Es war auch bizarr gewesen zum Teil. Also ja, die zweite Woche ja mehr oder weniger durchgehend im Leichtathletikstadion verbracht. Also das ist das Olympiastadion. 68'000 Plätze. Und das ist einfach leer, oder? Also das ist so, dass wir so im Alltag, in diesem Olympia-Alltag, schafft man einfach, logischerweise, oder? Wir sind ja für das dort. Nicht nur einfach zum Schauen. Und da gibt es aber so die Momente, wo einfach so kurz nachdenkst, was passiert da eigentlich? Und das ist dann schon relativ speziell gewesen zwischendurch. Also das ist einfach so auf dieser Pressetribüne, das ist im untersten Rang, etwa Höhe von der Ziellinie, also es wären sie super Plätze für das, was passiert. Und dann schaust du irgendwann rauf und merkst, ja, stimmt, das ist ja, eigentlich müsste da jetzt noch 65'000 mehr sein, neben den paar Journalisten, die man reinlässt und müsste dann irgendwie etwas veranstalten. Also es ist so, eben, bizarr ist irgendwie der Ausdruck, den ich jetzt ein paar Mal verwendet habe, glaube ich, in den letzten Minuten schon. Es ist, man kann sich schon reinsteigern und ich glaube, die Leute, die sich am Fernseher darauf eingelassen haben, haben sich wahrscheinlich auch können bis zu einem gewissen Grad reinsteigern, die Athleten auch. Also wenn man mit denen geredet hat, hat sich ein bisschen alles gegeben. Es hat viele gehabt, die gefunden haben, sie haben sich schlimmer vorgestellt. Also die haben jetzt auch nicht mit etwas furchtbar Lässigem gerechnet, aber ja, als Sportler gehst im Normalfall, gerade wenn jetzt nicht zu den grossen Tennisstars oder Golfstars gehörst, wo das Geld noch jemand anders reinkommt, oder? Also auf die hacken wir ja jetzt nicht ein an dieser Stelle. Nein. Aber ja, irgendwo, eben, ich hoffe, eine einmalige Geschichte gewesen. Ich fürchte, mindestens in Peking in 6 Monaten, nicht einmal, es geht jetzt schnell, irgendwie 5, wird es nochmal ähnlich sein. Das muss man wahrscheinlich annehmen, dass es da noch einmal, ja, einigermaßen restriktiv wird zugehen. Hat ja das IOC auch schon durchblicken und das Organisationskomitee von Peking und die chinesischen Behörden, ja, denen sagt man jetzt nicht unbedingt noch, dass sie extrem zurückhaltend und entspannt wären, was Massnahmen zu Corona-Zeiten angeht. Aber eigentlich haben wir das nur so ein bisschen als Einleitung brauchen. Dazu kann ich noch erzählen, wir sind dermaßen im Ferienmodus offenbar noch, dass wir vorher die falschen Kopfhörer angezogen haben und uns gewundert haben, warum wir einander nicht hören im Studio. Also es ist wirklich, wenn etwas schief geht, nehmt es uns bitte. Also dann könnt ihr es schon übernehmen, aber es nützt nichts. Wir geben uns das Beste. Und wir tun uns jetzt so noch dies noch in den Podcast rein gaunern. Das ist so die Idee. Wir haben ja, bevor wir die lange Sommerpause, Thomas Gottschalk-Länge, wetten das, Sommerpausenlänge, haben wir eigentlich erreicht mit diesen 3 Monaten, wo wir auch angedroht haben, dass am Konzept ein bisschen etwas ändern wird. Heute wird man von dem noch nicht furchtbar viel merken, das wird so sanft. In den nächsten Wochen wird sich sicher die eine oder andere Änderung andeuten. Ihr werdet es dann merken. Wir danken auch allen denen, die uns geschrieben haben, die Vorschläge gemacht haben, wie man, was man noch machen könnte, wie man den Podcast besser machen könnte.
Oder mindestens mal wieder anfangen, Zeit noch.
Ja, irgendwann hat uns, ich weiß nicht
mehr, ein Vorschlag war, dann höre ich uns einmal am Samstag beim Putzen, glaube ich.
Der geschätzte, jetzt man muss fast das Mail geschwind suchen.
Genau. Das ist auch etwa so meine Annahme gewesen, dass man das so verwenden kann, quasi als Hintergrundrauschen. Noch irgendein Gefasel, während man Staub sucht und so, wo man nicht alles mitkriegt, aber doch immer wieder irgendwelche Fetzen aufschnappen kannst.
Ja, und wir hoffen, ich weiss nicht, es gibt Leute, die putzen zur Musik, die brauchen so einen gewissen Putzrhythmus. Je nachdem, ich weiss nicht, wie viele Beats per Minute das gut sind für ein vernünftiges Schruppen von einer WC-Schüssel, keine Ahnung. Ich hoffe, wir sind da, ich weiss nicht, vielleicht schrubbt der Mann relativ,
ich glaube, ist der
relativ langsam entspannt. Ist das so?
Schruppen im Vierteltakt.
Ich weiß nicht mehr.
Vierteltakt geht immer. Es kann auch gewackeln im Vierteltakt. Schruppen, putzen.
Geht aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man...
Wahrscheinlich schon. Also Staubsaugen nützt wahrscheinlich nicht viel, weil dann gar nichts mehr hörst.
Wenig. Vielleicht gibt, gut, mittlerweile gibt es wahrscheinlich so sensible Lärm. Lärmschonende Staubsauger, dass man es gar nicht merkt. Der Trend geht ja zum selberfahrenden Staubsauger.
Was ich nicht verstehe, kann verschrecken. Was ich nicht verstehe, ist, wenn die Autos in Zukunft mit Strom fahren und lautlos sind, wieso ist denn mein Staubsauger nicht lautlos? Und der fährt auch mit Strom.
Ja,
aber dann macht er einen riesen Krach.
Ja, irgendwie, wahrscheinlich hast du aber ein altes Modell. Ich glaube, so die neuen...
Vorsicht jetzt, also so alt ist das Modell nicht. Das hat mir mal noch eine Ex-Freundin ins Haus gestellt. Also gut, die haben darum gebeten. Aber so alt ist der noch nicht. Vielleicht 4 Jahre.
Ja gut, aber...
Das ist schon
Es kommt natürlich darauf an, also ich bin jetzt auf dem Gebiet von der Staubsaugertechnologie wahrscheinlich schon auch nicht der richtige Ansprechpartner. Mein Staubsauger ist laut, aber etwas anderes, aber auch nicht so jung, dass man jetzt müsste sagen, State of the Art, Cutting Edge, was könnte man für Schlagwort?
Ja,
Neudeutsch in den Raum werfen.
Wie heisst der? Dixon? Dyson?
Dyson.
Der ist sicher ganz ruhig.
Schicken uns die jetzt Geld, wenn wir das sagen. Nicht, was könnten die machen? Komm, wir reden über Sport.
Nein, warte, jetzt noch etwas. Ein Thema habe ich noch. Eben wegen dem Auto zum Beispiel. Bei mir in Oerlikon ist es sehr laut, weil ich auch gerne Geräusche habe. Also ich habe es gerne, wenn ich höre, ich wohne in der Stadt. Bus, Zug, Tram, Auto und dann noch Poser. Die kommen noch dazu.
Autoposer?
Stören mich aber auch nicht, weil Motorengeräusche habe ich ja gerne.
Aha.
Jetzt frage ich mich aber, wenn die sollen ruhig sein, ist es nachher so weit, dass mein Staubsauger das lauteste ist in meinem Umfeld, wenn es mal kein Auto mehr gibt mit Verbrennungsmotor.
Mhm.
Das würde ja keinen Sinn machen. Dann würde mein Staubsauger quasi aus dem Haus raus die Fußgänger belästigen, auf dem Trottoir.
Ja, dann gibt es vielleicht so Zonen, wo also dann nur zu gewissen Zeiten Staubsaugen darf.
Ich weise an die Zürcher Stadtregierung, doch den Lärm zuerst auch mal noch in der Wohnung zu bekämpfen und den draußen schön bleiben zu lassen, weil die Geräusche habe ich gerne. So und jetzt zum Sport.
Ich verstehe. Was ich noch sagen möchte, die Autos werden ja sowieso nicht geräuschlos dürfen fahren. Das ist ja zu gefährlich, nicht? Also man,
hat man sich das schon überlegt?
Hat es selbstverständlich irgendjemand überlegt? Hat sich doch immer alles schon überlegt. Es gibt offenbar tatsächlich Sounddesigner, die daran arbeiten, irgendwelche markante Geräusche für den neuen, weiß nicht, Elektro-Maserati zum Beispiel zu finden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das wird tönen, aber das ist offenbar ein Job. Kann man als Komponist, kann man sich ein bisschen etwas verdienen dazu.
Ja, das ist dann, ein Geschäftsmodell auch für die Poser, wenn es dann
genau.
Die BMW nicht mehr hätte aufgeschraubt oder aufgebohrt.
Ja, dann kannst du irgendeinen...
Ein ganz kleiner Nissan Micra elektrisch.
Ja.
Dann mit Lamborghini-Geräuschen.
Zum Beispiel, ja. Das ist eigentlich die billigere Variante vom Autoposen. Relativ unsexy vor, aber...
Braucht eine Portion Humor, um das dann zu machen.
Selbstironie.
So, so auf die Chippen nehmen könnt selber.
Keine Ahnung, musst du sie mal fragen.
Nein. Das okay. Wird wahrscheinlich falsch verstanden und dann landet in einer Mülltonne.
Möglicherweise, so. Das wäre schade. Dann müsste man schon wieder Sommerpause einleiten nächste Woche. Das wollen wir nicht, obwohl, nein. Wie gesagt, der Sommer ja offensichtlich erst anfängt. Es wird möglicherweise ein heisser Fußballsommer. Jetzt wollen wir tatsächlich über Sport reden. Wir haben vorher mit Schrecken auf die Tabelle geschaut. Super League.
Der FCZ ist vorne.
Der FCZ ist vorne, ich weiss nicht, was passiert ist. Also doch, es gibt Gründe dafür.
Sie haben noch nie verloren.
Unter anderem der. Jetzt gibt es Leute, die sagen, Analyse würde bedeuten, dass man analysiert, warum dass sie noch nie verloren haben. Aber wir reden zuerst über den FC Basel und über IB.
Vielleicht, weil sie noch nicht gegen IB gespielt haben.
Wann machen sie das?
Am Samstag.
Ah, korrekt. Und wann reden wir über das?
Ganz am Schluss.
Richtig!
Und wie reden wir über das Spiel?
Sehr oberflächlich.
Ganz kurz, weil...
Es ist der Endspurt.
Genau.
Aber was ist jetzt?
Jetzt fangen wir an, über den FCZ reden, im Zusammenhang mit IB und dem FC Basel. Weil der FC Basel ist auch wieder zurück. Mehr oder weniger.
An der Spitze?
Nicht ganz an der Spitze, weil dort ist der FCZ. Aber man kann damit rechnen, dass es tatsächlich wieder einmal ein tatsächliches Rennen gibt um den Meistertitel. Und das
meinst?
Ist doch etwas wahnsinnig Erfreuliches. Ja, mindestens jetzt einmal ist IB nicht schon mit 4 Punkten voraus, oder?
Nein.
Irgend so etwas Ähnliches.
Not even close.
Not even close. Und wir haben, aber die Aussicht, finde ich, ist etwas Befruchtendes für den Geist. Dass man weiss am Anfang, oh, da bahnt sich etwas Spannendes an. Das ist ganz eine andere Ausgangslage, als wenn man nach 2-3 Runden nur sagen muss, es hat eh niemand eine Chance gegen die. Also,
sehr erfrischend.
Ich würde sagen, so müsste es eigentlich sein.
Sehr erfrischend. Das kann man auf jeden Fall sagen. Mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass es mittelfristig, also sprich über ja, die Dauer von einer Saison, dann wirklich so kann bleiben. Jetzt auf Sicht vom FC Basel, eine Mannschaft, die sehr talentiert ist. Ich glaube, da erzählen wir niemandem etwas Neues. Also man hat jetzt neben den Titularen, wo man doch dann auch behalten hat, also bei einem Pai-Team Kasami ist schon lange noch zur Debatte gestanden, dass er aufweisen würde gehen. Hat er nicht gemacht. Gleichzeitig hat man sehr, sehr viele junge Spieler dazugeholt. Spieler, die zum Teil, denke da Herr Esposito, der von Inter Mailand ausgelehnt ist, schon komplett eingeschlagen haben. Wo schon, glaube der ein oder andere im Basel so ein bisschen heil träumen oder Leula träumen. Das soll ja auch so sein gefälligste. Arthur Cabral, der Wunderstürmer, der jetzt in den ersten Wochen von der Meisterschaft und vom europäischen Fußball offenbar trifft, mehr oder weniger wie es ihm gefällt. Der bleibt, scheint jetzt mindestens bis im Winter, außer es kommt irgendwie auf den letzten Meter doch noch irgendein russischer Club oder ein türkischer Club. Ich glaube, die dürfen noch Transfers tätigen und macht irgendein unmoralisches Angebot, das man auf Seite des FC Basel nicht kann Nein sagen, aber es sieht so aus. Also,
ja.
Der Cabral würde bleiben. Und an und für sich wirkt das ja auch so, als ob es tatsächlich nochmal so irgendwie eine längere Phase gibt, wo die beiden Clubs, mindestens die zwei, näher zusammenbleiben. Ich habe dann aber das Gefühl, dass sich die Routine von IB und die Eingespieltheit von IB und auch das Talent von IB, dort hat man auch nachgeladen mit Talent. Also man hat den Herr Jankiewicz zum Beispiel gehabt, der aus England gekommen ist, grosses Talent im Mittelfeld, wo man übrigens nicht hat müssen auslehnen. Also sprich, der Spieler gehört einem tatsächlich an. Ist vielleicht auch noch ein Detail, das man in Bezug auf FCB noch kurz kann beleuchten kann, dass da sehr viele Leute ausgelehnt sind, die man dann kann kaufen kann. Man hat offenbar eine Kaufoption auf alle. Heisst, die Frage ist dann, wie hoch ist die und kann man sich denn die realistisch leisten? Aber das weiss ich. Also mindestens ich weiss das nicht. Also ich glaube, am Schluss IB eingespürt, jetzt langsam geigert. Man hat es jetzt auch gesehen im Zusammenhang mit der Champions League Qualifikation. Kommt man jetzt langsam in den Rhythmus. Mit dem neuen Trainer hat man sich gefunden. Ich fürchte, am Schluss ist es nachher gleich wieder in Alleingang.
Ja, das hast du so an dir, dass erstens mal viel zu weit vorher schaust und zweitens immer irgendwelche Befürchtungen hast. Ich geniesse den Moment, so bin ich halt, und ich finde es erstens mal logisch und zweitens auch schön, dass der FCB wieder zurück ist. Ich glaube, der FCB, da sind wir uns einig, ist letztes Jahr sportlich schon unter seinem Wert geschlagen worden. Aber das hat auch Gründe gehabt, wie wir natürlich fast als Einzige herausgefunden haben.
Die allereinzigste.
Dass die ganzen Turbulenzen und Unruhe und Diskussionen, die es gegeben hat, im Umfeld vom FC Basel natürlich an einer sportlichen Leistung, Höchstleistung, nicht zuträglich sind. Ich meine, das ist kein Hexenwerk. Und dass einigermaßen wieder Ruhe eingekehrt ist oder grosse Ruhe eingekehrt ist, wie man das auch immer definieren will, das hilft ganz sicher. Dann können die Sportler nämlich in Ruhe das machen, was sollten. Und
Sport.
Eigentlich ist der Club ja dazu da, um den Spielern ein optimales Umfeld zur Verfügung zu stellen. Mhm. Die letztes Jahr nicht alle gemerkt, bis in die höchsten Positionen rauf. Und offensichtlich ist es dann auch ein bisschen gleich gewesen. Aber der FCB ist zurück, das kann man glaube ich schon sagen. Also mindestens mal im Moment, und wir mindestens sie leben im Moment, und mindestens jetzt können wir sagen, der FCB ist dort, wo er sein sollte.
Was heisst das? Wo sollte er sein? Jetzt ist auf Platz 2.
Er ist konkurrenzfähig und er verratet einige Perspektiven, wo man sagen kann, ja, da können wir einiges erwarten. Ob dann am Schluss IB tatsächlich wegen der Routine wieder oben ausschwingt. Es kann auch sehr schnell gehen, wenn die sportliche Qualität dumm ist und alles zusammengreift, dann hat der FCB durchaus Chance, IB auch abzulösen als Meister. Also so pessimistisch sehe ich das nicht.
Man darf gespannt sein, auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn neben den Young Boys mit dem FCB und vielleicht sogar ja mit dem FCZ, wo man muss es wirklich sagen, immer noch dabei, wenn Ersten ist, ein bisschen die Stirn gerunzelt, wann war das? Gewesen? Vor einer Woche, wo Basel gegen IB gespielt hat und überall vom Spitzenspiel geredet worden ist. Und also IB dort zu dem Zeitpunkt auch mit, ich glaube, 4 Punkten, wo man jetzt normalerweise nicht davon ausgeht, dass man da von seinen Enkel hinten noch davon erzählt, von einem Saisonstart mit 4 Matches, 4 Punkten. Ja, und irgendwo im Tabellenmittelfeld, Basel vorne. Und als Zürcher würde ich jetzt zum Beispiel fragen, ja, Spitzenspiel geht eigentlich noch. Aber es ist klar, das ist eigentlich das Duell, wo man sich am ehesten kann vorstellen. Aber wer weiß, vielleicht der FCZ mit dieser Breitenreiter-Euphorie, die scheint jetzt so langsam zu kommen. Man scheint dort einen Plan zu haben. Vielleicht dreht das durch eine Saison. Es wäre schön. Apropos Zürich, wenn wir über Eishockey schwätzen.
Die Hockey-Saison fängt heute an, weil wir nehmen am Dienstag auf. Und ja, der ZSC spielt gegen Servet heute. Der ZSC, der im letzten Moment noch den Dennis Malgin verpflichtet hat.
Und jetzt Meister muss werden.
Als Ergänzung von einem eh schon qualitativ relativ hochstehenden Kader, muss man sagen. Müssen die jetzt Meister werden? Ist das Kriterium?
Ich finde schon. Und das interessiert natürlich so außer mir niemand, wenn ich das finde. Das ist mir schon klar.
Nein,
aber
jeder Fan interessiert sich auch dafür. Mindestens jeder ZSC-Fan wird sagen, es ist Zeit, dass wir wieder mal Meister werden.
Ja, zu Recht.
Absolut. Ich finde, der ZSC gehört eigentlich auch in die Kategorie von Clubs, wo jedes Jahr muss zu den Titelfavoriten gehören. Ich glaube, so versteht sich der Club auch. Das ist nicht irgendwie etwas, wo man jetzt sagen müsste, ja, das ist ja anmassend und das geht doch nicht im Sport. Ich glaube, das Selbstverständnis, das haben sie. Ob es tatsächlich gelingt, ist wieder eine andere Frage. Ich meine, Konkurrenz von Zug zum Beispiel, das ist eine feste Größe, die kennt man. Die werden nicht einfach zu schlau sein. Dann haben wir Lugano, wo mit dem Chris McSorley, der wieder an der Bande ist, relativ unberechenbar scheint.
Wir haben sehr Lausanne, gespannt,
wo das Chaos regiert eigentlich. Allerdings jetzt mit dem John Fust an der Bande auch wieder ein bisschen berechenbar wirkt, obwohl der Herr Svoboda im Hintergrund
sollte eigentlich schon dafür sorgen, dass noch die eine oder andere Überraschung sich ereignen kann. Ja. Jede Richtung.
Also für das steht er eigentlich, ja, dass er permanent für Überraschungen sorgt und die Leute auf Trab haltet, ob das negativ oder positiv besetzt ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber in der Regel sagt man ja, wie wir vorhin beim FC Basel erwähnt haben, allzu viel Unruhe im Hintergrund schadet dem eigentlichen Ziel, nämlich dem sportlichen Erfolg.
Das hat man letzte Saison in Lausanne ja schon gemerkt. Also mindestens ist das unsere Ferndiagnose aus der Deutschschweiz irgendwo gewesen, oder? Dass es immer wieder irgendwelche Nebengeräusche gegeben hat und am Schluss die Mannschaft, die hochdotiert war und es immer noch ist, auch wenn jetzt der Dennis Malgin im Hauenstadion daheim ist, irgendwo nachher gleich nicht so richtig hat man das Gefühl gehabt, das abgerufen hat, wo eigentlich erwartet, wo man eigentlich hätte können erwarten, hat sich dann manifestiert in dieser Playoff-Serie gegen ZSC, wo man sich auf, ja, würde jetzt mal sagen, sehr vorsinnflutliche Strategien verleitet hat. Wir erinnern uns düster, irgendwie der eine oder andere, also wo man ja zwischenzeitlich Sven André Ghetto zu freiwillig ausgerufen hat. Aber das müssen wir jetzt nicht alles noch einmal durchcatchen, wenn man der Fakt ist, wenn man die Kaderliste von der ZSC Lions anschaut, wo unter anderem auch Janik Weber jetzt draufsteht, die Rückkehr aus der National Hockey League, wo man sicher wird müssen sehen, wie sich der auf dem grösseren Eisfeld macht mit seinen, was sind es mittlerweile, 32 Jahren, sollte an und für sich zumutbar sein, aber wir wollen schauen.
Ja.
Man hat eben mit dem Malgin für Schweizer Verhältnis sehr, sehr grossen Namen bekommen, einfach mal noch so am letzten Tag vor Saisonstart. Man hat die Ausländer, die man eigentlich schon kennt, dass sie gut sind. Dazu der Herr Acevedo, der eigentlich für Qualität Bürger aus der KHL kommend. Also es gibt noch Goalie-Positionen, wo man darüber diskutieren kann. Habt ihr Ludovic Weber für eine Saison und nachher für Playoffs? Was passiert mit dem Flühler? Längt das für noch einmal einen Run? Macht dort ja, der Körper mit? Das ist das grosse Fragezeichen, das ich sehe.
Macht er das überhaupt? Ja, Flühler einen Angriff nochmal, um sich die Nummer 1 zurückerobern. Ich glaube, noch ein Jahr Vertragslaufzeit ist eine hochdotierte Nummer 1 eigentlich. Der Vertrag hat er. Wenn er nochmal so einen will, dann muss er alles auf links krempeln und zum Frontalangriff übergehen und beweisen, dass er die Position noch verdient. Und sonst hat Ludovic Weber eigentlich sehr wenig Schwächen offeriert. Oder offenbart, sagen wir es so. Besser gesagt, offerieren würde ich ja nicht so. Also vorwerfen kann man ihm eigentlich nicht viel. Er hat in den Playoffs vielleicht in einem oder anderen Spiel natürlich die Erinnerungen an den Flühler wieder wachgerufen, weil der halt als Mr. Spiel 7 bekannt ist, der dann überhaupt nichts mehr zulässt. Ja, aber so weit muss es zuerst mal kommen. Ich glaube, mindestens während der Regular Season hat Zürich auf der Goalie-Position überhaupt keine Fragezeichen.
Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das kann man sagen.
Dass das ein Problem werden
könnte. Aber die Regular Season, das wissen wir im Hockey, interessiert sie dann tatsächlich nur bedingt. So furchtbar viel kannst du davon nicht kaufen. Und dort hat ja den Zug, das ist auch das keine spektakuläre Erkenntnis, auf der Goalie-Position, ja, die Routine und das Know-how, wie man einen Titel gewinnt und Klasse mindestens jetzt mal in den Playoffs schon für sich pachtet. Aber, ich glaube, die Ausrede, also wenn man schaut, was jetzt alles passiert ist, diesen Sommer oder in den letzten Monaten transfermässig, dann würde ich sagen, ZSC muss im Vergleich zu den letzten Saison Schritt machen. Resultatmässig, aber sicher auch für mich, was ja dann, würde ich jetzt mal sagen, im Verlauf der Quali auch nicht immer so rund gelaufen ist. Auch wenn man darf sagen, es hat zwischenzeitlich ein grosses Verletzungspech gegeben. Aber man hat sicher nicht das rausgehört, wo man sich wirklich vorgestellt hat. Wer wird Meister?
Einverstanden. Ich sage der EV Zug. Aber wer weiß? Also Kristallkugeln habe ich auch nicht. Aber wir sehen dort die Abgänge, Dias, Alatalo, die tun schon weh. Aber ich glaube nicht, dass der EVZ das nicht kompensieren kann. Und es gilt ja immer im Erfolgsfall schon zu überlegen, wie komme ich einen Schritt weiter. Und natürlich willst du Dias auf den ersten Blick verlieren, aber der Dias ist auch schon 35. Also auch er kann das Gesetz von der Biomechanik nicht übertölpeln. Also wird er irgendwann nicht, ich sage mal, das tönt immer so, er wird nicht schneller. Das ist, finde ich, Quatsch. Er wird vielleicht nicht schneller im Kopf, aber auf den Beinen. Das sagt man einmal bei einem, der noch nie schnell war, dass er nicht schneller wird. Natürlich werden die Leute eher nicht schneller, aber das können sie wettmachen mit Routine, mit Erfahrung, mit anderer Spielweise. Er ist immer noch sehr gut in den Zweikämpfen. Der Alatalo mit seinem Puck-Management, den wirst du eventuell stärker vermissen auf den ersten Blick. Aber wie sich denn das auf Mannschaftsleistung auswirkt, das kann man gar nicht sagen, weil das kannst du alles kompensieren. Und dann Tanjes, meiner Meinung nach der beste Trainer, den wir haben in der Liga, ist gewieft und gewitzt und der findet immer einen Weg zum Chiba hin und rausbringen. Darum, der EVZ ist für mich eigentlich eine fixe Grösse an der Spitze.
Also, zu rechnen wird mit denen definitiv sein. Die sind ja so tatsächlich gebaut, dass es nicht ein One-Hit-Wonder hätte werden letzte Saison. Hat mit dem Herrn Kovács, glaube ich, der Beste. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen, der beste Ausländer in der Liga gehabt letzte Saison. Man wird ihn diese Saison wieder haben. Ich bin gespannt auf den Anton Lander. Tatsächlich aufrichtig gespannt, was der Mann bringt. Da verspricht man sich viel. Und ich meine, in der Defensive hat man mit zwei Schweden ja tatsächlich sehr bewusst versucht, die Löcher, die sich jetzt ergeben, zu stopfen. Also methodischer Approach, wo Zug in den letzten Jahren mehrfach schon gefahren hat. Und dann tatsächlich auch Meister werden im vergangenen Sommer oder im vergangenen Frühling, dann erkennt man da schon auch wieder. Und dann gibt es noch den Marco Müller, der irgendwie auf jetzt von außen gesehen, ein bisschen mysteriöse Weise plötzlich in Zug landet, wo auch nicht zu unterschätzen ist. Also bei einem Club problemlos eine Top-Linie kann anführen, bei einer Mannschaft wie dem EVZ jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, aber das spricht dann auch dafür, dass man ja nicht unbedingt schwächer geworden ist in der Meisterschaftspause im Sommer. Apropos Sommer. Ich glaube, sie hat es zweimal mit Sommer übergeleitet. Oder irgendwie so. Relativ billig, aber das macht nichts. Man soll ja gewisse Traditionen pflegen, das haben wir immer schon so gemacht. Überleitungen from Hell sollen auch weiter unser Trademark sein. Nazi hat im Sommer, was hat sie eigentlich gemacht? Überrascht, begeistert, alles ein bisschen.
Vor allem hat DM begeistert.
Fußball-Nazi, muss man noch sagen.
Fußball-Nazi, ja. Wirklich für mich begeistert gewesen. Ich habe vor allem die Anfangsphase genossen, wo es möglichst viel Spiel gegeben hat jeden Tag. Da kann man sich eigentlich den Tag vertun mit vor dem Fernseher sitzen in der Ferien und Fußball schauen. Und das ist eben schon etwas, so ein Turnier, da schaut man alles. Und das Enttäuschende ist noch einzig, dass der Rhythmus irgendwann gebrochen wird und es nicht mehr drei Matches gibt oder vier, ich weiß nicht mehr, wie viel das gegeben hat. Viel auf jeden Fall, gefühlt sind es fünf oder sechs gewesen. Und plötzlich wird der Rhythmus gebrochen. Es gibt nicht nur noch einen, sondern manchmal tagelang auch
kein Match.
Das ist dann wirklich, also mit dem, darum verstehe ich jeden, der sagt, viel mehr Mannschaften einladen und eigentlich während zwei Monaten permanent EM spielen. Warum nicht?
Unbedingt.
Lang genug Ferien hätten wir ja, mindestens hier im Podcast. Was die Schweiz gemacht hat, am Anfang ist man sehr enttäuscht gewesen, mindestens mir ist es so gegangen und nachher hellauf begeistert. Das Spiel gegen die Franzosen hat wirklich einen Haufen vergessen gemacht, was vorher passiert ist. Es ist halt ein Spiel gewesen, wo man sagen muss, man war eigentlich schon geschlagen gewesen und da hat dann ein phasenweise arroganten und zu selbstsicheren Gegner noch abgefangen. Und das schürt natürlich die Emotionen. Und das hat man auch gemerkt. Also die Mannschaft ist schon in der Lage, jeden Gegner zu schlagen. Das war ein Versprechen, das der Wladimir Petkovic mal abgegeben hat.
Kannst du dich noch erinnern, als wir darüber geredet haben, ob man näher an die Weltklasse angekommen ist oder nicht?
Hat man gesagt, es muss einfach mal ein Sieg im K.O.-Spiel her. Und das hat man jetzt geschafft. Also muss man konsequent sein und sagen, das ist ein Riesenerfolg. Es ist kein Titelgewinn, aber ich glaube, für die Schweizer Nazi so einen Erfolg mal zu bewerkstelligen, bringt sie eben auch vorwärts, die Mannschaft. Das heisst, man weiss dann, dass es geht.
Man hat es ja nachher auch.
Die Frage ist einzig, geht es auch gegen einen Gegner, wo man dann sagen muss, die müssen schlagen. Siehe Hockey-Nazi, der im Viertelfinale gegen Deutschland gespielt hat und die haben schon kanadische Mannschaft geschlagen im Viertelfinale, im Halbfinale, wo viel höher dort die waren, aber dort sind sie nicht Favorit gewesen. Und die Schweiz als Nation ist im Fußball nicht und im Hockey auch nicht Favorit in so einem Spiel. Also ist es immer einfacher, wenn du aus dieser Perspektive kannst operieren kannst, weil du mehr oder weniger nichts zu verlieren hast und schon ein Ausreparat hast.
Das
und die Schweizer haben das jetzt geschafft, die Hockeyspieler haben es nicht geschafft gegen Gegner, die sie eigentlich hätten sollen schlagen, obwohl die Deutschen ja nicht wesentlich schwächer sind im Hockey, wie wir alle wissen, sondern sehr wehrhaft und
leidenschaftlich. Ein schönes Wort, wehrhaft.
Und sich eben nicht unterkriegen lassen von irgendetwas, oder? Das darf man auch nicht vergessen.
Aber das sind Qualitäten, die man jetzt in Bezug auf die Schweizer Fußballnazi tatsächlich plötzlich auch festgestellt hat in diesem Sommer. Also der Frankreich-Match, du hast ihn erwähnt, wo das ist das Spiel, also früher als Kind hat man doch irgendwie so grosse Affischen irgendwie nachgespielt oder so ähnlich. Und das sind meistens spektakulärste Spielverläufe gewesen, die man da erfunden hat. Also eben irgendwie in Führung, also einer ist ein Klassiker gewesen, in Führung gehen, dann noch Penalty verschießen, dann Rückstand, dann heroisch irgendwie zurückkommen und im Penalty schießen nachher. Also das, ja, eigentlich dramatischer geht es nicht. Und man hat nachher auch in diesem Spanien-Match schon auch, also ist jetzt meine Interpretation, gemerkt, dass trotz diversesten Widrigkeiten, also es kommt uns im Herr Freuler seine rote Karte in Sinn, irgendwo so ein Selbstbewusstsein da war, auch wenn es dann am Schluss nicht gelangt hat. Gleichzeitig kann man sagen, klar, man hat das Turnier eigentlich überhaupt nicht gut angefangen. Man hat gegen Wales unentschieden gespielt, wo man nie unentschieden spielen in so einem Match, wenn man sich eben als, sag jetzt mal, Mannschaft versteht, die sehr nahe an der Weltspitze soll sein. Ist jetzt aber schon sehr viel Wasser der Ritz da abgeflogen, um jetzt das Fass der Ritz da abgeflossen, heisst es, glaube ich, nicht geflogen, das um jetzt das Fass noch einmal aufzutun. Nein, das machen wir jetzt einfach nicht. Ich meine, wir sind mittlerweile sind wir ein Nationaltrainer weiter, der Murat Yakin hat angefangen. Ja. Es macht jetzt nicht allzu viel Sinn, über den Nordirland-Match zu reden vom Mittwoch. Eben, wir nehmen am Dienstag auf, bis man uns gehört, möglicherweise der Match schon vorbei oder kurz bevorstehend. Was man aber vielleicht kann sagen, zurückblickend jetzt aufs vergangene Wochenende, wo man gegen Italien gespielt hat, unentschieden gespielt hat, dort hat man eine Schweizer Nazi gesehen, die durchaus, auch wenn es auf vielen Positionen eine andere, zwangsläufig wegen Verletzungen und Sperren und Corona-Infektionen, eine andere Mannschaft war als die im Sommer. Eine Mannschaft mit einem Selbstbewusstsein, wo man ja, vielleicht vor einem Jahr gleich noch nicht ganz so gesehen hat. Also möglicherweise hat sich in dem Sommer etwas verändert und nicht nur einfach mal so, weil dass wir jetzt gute Resultate gemacht haben und jetzt geht es weiter und man steht wieder am gleichen Punkt, sondern dass man wirklich nochmal so eine Viertelstufe hätte können nehmen. Man hat dann das nötige Glück, dass ein Jan Sommer einfach mal im Jorginho seinen Penalty-Trick klaut und ihn gegen ihn anwendet, was also wirklich hohe Kunst ist, muss man einfach mal sagen.
Aber das ist alles ein Gesamtbild, finde ich. Oder? Man hat dem Spiel von der Schweizer angesehen, dass das Selbstvertrauen insgesamt gestiegen ist, habe ich das Gefühl gehabt. Man hat zum Teil Kombinationen gesehen mit Direktpässen, wo ich gestaunt habe. Das ist immer das, was ein bisschen der Unterschied ausmacht, wenn du eine Top-Nation zuschaust, wenn die mit Direktpässen operieren, dass sich der Gegner gar nie richtig organisieren kann oder auf eine Situation einstellen kann. Das habe ich oft gesehen. Es hat auch Löcher gegeben zwischendurch, aber man darf nicht vergessen, die Italiener sind auch gewachsen, die sind vor der EM nicht als absoluter Top-Favorit ins Rennen gegangen, obwohl sie sehr viele Spiele nicht mehr verloren haben, aber andere sind Top-Favoriten gewesen und die Italiener haben dann eigentlich im Turnier selber einen Wandel vollzogen und haben die Leute begeistert. Und das Spiel dort gegen die Italiener, das hat mich enttäuscht während der EM, ich glaube 3-0 gewesen, wo man ein bisschen mutlos war. Das war vielleicht das Spiel gewesen, wo den Italiener den entscheidenden Kick gegeben haben, weil die Schweiz dort schon eigentlich bekannt war als widerstandsfähiger Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Und jetzt ist man einen Schritt weiter. Das war ein ganz anderes Spiel am letzten Wochenende, finde ich. Und dann noch ohne Granit Xhaka, wegen Corona-Infektion gefehlt hat. Ich glaube, das hat ja auch noch mal ein bisschen Anlass gegeben zu Diskussionen.
Ein bisschen kann man, glaube ich, sagen. Ja.
Ich weiß nicht, wenn ich zurückdenke an meine Profikarriere, was hat es zum Glück, was hat es dort gegeben? Das war vor 400 Jahren gewesen, die schwarze Pest, Spülerpest, ja. So etwas. Nein, wir haben so etwas nie gehabt. Grippenimpfung ist eigentlich.
Ist später gekommen, oder? Hat sie dort schon gegeben?
Nein, dort noch nicht.
Penicillin schon ein Ding gewesen?
Das Rad haben sie gerade knapp.
Ah, schau jetzt.
Nein, wir sind am Laufe der Wahl gestellt worden, Grippenimpfung ja oder nein, persönliche Sache. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder Frage, ja, wenn man nicht will. Man muss einfach mit den Konsequenzen leben. Es ist ja so, ich kann irgendwo nicht rein, kann irgendwo nicht mitmachen. Mit dem muss ich leben. Aber auch der Profisportler hat ja das Persönlichkeitsrecht, der kann sagen, ich will das Zeug nicht in mir drin, fertig.
Das Recht hat er grundsätzlich selbstverständlich. Wenn wir jetzt beim Profisportler bleiben, und ich glaube, wir müssen jetzt die gesellschaftliche Diskussion nicht auftun an dieser Stelle. Also wir können, aber ich glaube, die wird an anderen Positionen schon geführt von Leuten, die noch mal ein bisschen mehr Ahnung haben als mir. Was man jetzt im Fall von Profisportler kann sagen, wenn er ein Mannschaftssportler ist, hat er natürlich schon auch eine Verantwortung der Gruppe gegenüber. In mehrerlei Hinsicht. Zum einen, dass er verfügbar ist. Also, das ist mindestens die Idee, einigermaßen gesund leben. Also, sprich, sich nicht verletzen, sich in Form halten, zum Höchstleistungen bringen, gesund bleiben. Und da kommen wir jetzt in Bezug auf Corona logischerweise in Bereich, wo dann schon die Frage ist, gibt es praktikable Varianten, um nicht geimpft zu sein und trotzdem im Rhythmus von einem Profifußballer oder auch von einem Profi-Eishockeyspieler von mir aus leben. Also viel Reisen, viel Kontakt mit anderen Menschen. Ich meine, Nazi, ja, die kommt aus der ganzen Welt, kann man praktisch sagen, zusammen in diesen Nationalmannschaftspausen, die gespielt wird, dann hat man irgendwie, also man bringt dort schon mehr oder weniger etwas mit. Trifft dort auf eine Gemengelage, virologisch betrachtet, wo relativ schwer kalkulierbar ist. Dann hat es, also ich meine, Granit Xhaka hat es nachher auch Fotos gegeben aus dem öffentlichen Training, wo er relativ nahe an irgendwelchen Zuschauern, was ja an und für sich das ist, was wir wollen, volksnähe und zugänglich sein, das ist super, oder? Mhm. Hast dann aber irgendwie das Gefühl, ja, ist vielleicht nicht ganz unriskant. Also, man kann meiner Meinung nach schon sagen, dass Mannschaftssportler grundsätzlich mindestens die Impfung sehr, sehr gut sich überlegen. Und ja, natürlich darf man niemanden zwingen, aber die Tatsache, dass jetzt der Granit Xhaka für zwei wichtige Matches, und ich meine, die ja. WM-Qualifikation ist eminent wichtig, er ist der Kapitän von dieser Mannschaft, ausfällt, ich finde, da kann man schon sagen, ja, als Mannschaftskollege, ist jetzt das nötig gewesen? Und, also, ich meine, um die Pandemie irgendwann besiegen, müssen wir, ich glaube, das dürfen wir sagen, das ist keine in irgendeiner Form in Zweifel gezogene Position, die ist wissenschaftlich fundiert, um die Pandemie irgendwann zu besiegen, wäre es gut, wenn möglichst viele von uns geimpft wären, das dürfen wir schon sagen.
Ja, das ist so ein bisschen die Paradoxie vom Haufen. Man weiss nicht, ab wann ist es ein Haufen. So, mit dem Impfen, das ist so etwas Persönliches. Es geht nicht darum, irgendwie eine Aussage zu tätigen oder sich zu etwas zu bekennen mit Worten, sondern man wird tatsächlich geimpft, es wird etwas injiziert, man weiß nicht genau, was es ist. Das ist
weiss aber schon, was es ist.
Das ist nicht mein Sprech. Ich habe mich impfen lassen, für mich ist es kein Problem.
Ich weiss.
Gut, ich bin aber auch in einem Alter, wo ich sagen kann, es geht nicht mehr ewig. Und ob ich jetzt in zwei Jahren 3 Beine habe, 4 Arme oder 5 Augen, ist mir relativ gleich. Aber am Xhaka nicht. Der ist in einem Alter, wo er noch das Leben eigentlich vor sich hat. Und wenn er sagt, ich will das Zeug nicht in mir, weil ich nicht weiss, was passiert in 5 Jahren, dann ist das nachvollziehbar, weil kein Virolog und kein Mediziner kann irgendjemandem versichern, dass in 5 Jahren nicht irgendetwas bekannt ist, was wir heute noch nicht wissen. Gut, wir haben gesagt, wir wollen nicht zu tief in das Thema rein, weil das ist sehr komplex und kann sehr schnell falsch verstanden werden. Ja. Ich sage einfach, die Leute nicht zu fest verurteilen, die da nicht mitmachen. Aber, und das sage ich auch, wenn er sich nicht impfen lassen will, der muss Konsequenzen tragen. Das heisst bei einem Profisportler auch, er wird kritisiert, wenn er es nicht macht. Finde ich vollkommen logisch. Nur, ich sehe es ein bisschen anders.
Das ist dein gutes Recht, selbstverständlich. Und wir, also, müssen wir vielleicht nochmal festhalten, falls das irgendwie anders überkommt, selbstverständlich dürfte das jeder Mensch für sich selber entscheiden. Es gibt auch nie in diesem Land zum Beispiel Bestrebungen, auch wenn es von ganz kruder Seite so tönt, Bestrebungen, dass das anders sollte werden. Also da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, die irgendwie noch auf dieser Seite von den Fakten uns befinden, irgendwie auf dem Boden von der Realität uns bewegen. Zu den Neben- und Spätfolgen, ja, das führt relativ weit, was ich mir halt auch sage, von Leuten, die sich auskennen, man wüsste es mittlerweile schon, wenn namhafte Spätfolgen und Nebenwirkungen, also unirreparable Nebenwirkungen jetzt mehr als die relativ leichten, die man ja dann hat. Also ja auch eine Nachtfieber kann nachher, ja, passiert. Habe ich überlebt, mehr oder weniger. Also ja, es ist ja dann immer der Trade-off, impfen ja oder nein und eine Nacht leiden, mehr oder weniger leiden oder möglicherweise sich etwas Schweres einfangen.
Ja, aber niemand kann die Zeit beschleunigen. Also die Erfahrungswerte und die Zeitspanne, die man sonst benötigt oder wo die Anforderungen sind, um irgendwelche Impf- oder sonstigen Medikamente bewilligen, die sind nicht zufällig gewählt und die kann man auch nicht, eben man kann die Zeit nicht beschleunigen. Also es ist verständlich, dass man jetzt vorwärts gemacht hat, aber ich glaube, eben gerade das ist das Thema, wo wir uns nicht fest sollten damit beschäftigen, weil wir sind tatsächlich, auch du nicht, ein Virolog.
Oder nein!
Ein Virolog und darum,
wir sind ja im Moment Sinn. Nationaltrainer.
Wir sehen ja, was in der Öffentlichkeit passiert. Oder? Die Diskussion führt zu Verschwörungstheorien und so weiter. Also, ich möchte mich noch nicht fest. Ich sage, machen, was ihr wollt.
Ich sage, machen das, was euch die Wissenschaftler und Mediziner sagen, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigt haben. Aber selbstverständlich, den eigenen Kopf einschalten. Aber das heisst nicht das Gefühl haben, dass man schlauer ist als irgendwie 98% von der Forschung. Das ist
dann manchmal lustig. Man muss einfach mit den Konsequenzen leben können. Wie zum Beispiel auch der Valtteri Bottas, der
ja
bei Mercedes in der Formel 1 je nach je nach Betrachtungsweise nicht gut genug ist oder eben auch gut genug ist, zum Nummer 2 sein hinter dem Lewis Hamilton im Mercedes-Team, jetzt aber zu einem Formel-1-Team aus der Schweiz, mehr oder weniger Alpha Sauber. Wir schauen jetzt immer noch als Schweizer Team an.
Es wird
Sauber.
Unser Formel-1-Reporter Roger Benoit, er sagt das immer wieder gern, wenn Sauber gewinnt, sollte gewinnen, wird die Schweizer Nationalhymne gespielt. Immer noch auf dem Podest. Also Alpha Sauber, Alfa Romeo, wie auch immer das Team offiziell gerade heisst, da bin mir gar nicht so mal sicher. Wir nennen es Alpha Sauber. Also dort ist man tatsächlich, bei der FIA wird man noch als Schweizer Team angeschaut. Das ist man tatsächlich noch. Da dürfen wir uns schon noch ein bisschen, die für uns claimen. Aber jetzt bin ich ins Wort gefallen.
Das ist nicht so schlimm. Das ist wahrscheinlich sinnvoll gewesen, damit der Wortschwall unterbrochen wird, der sinnlos.
Also was ist jetzt mit dem Bottas? Jetzt haben wir den Vize-Weltmeister in der Schweiz gleich.
Ja, das...
Also der noch amtierende.
Ist aber mehr oder weniger nicht seine Leistung, sondern die Leistung vom Auto, wo er drin sitzt. Da kann man sagen, man muss zuerst mal so gut sein, dass man in das Auto reinkommt.
Und so, aber schmal.
Ich glaube, weil er dazu mal noch der Schützling war vom Toto Wolff, ist das wieder ein logischer Schritt gewesen. Und man hat einen wählen, der sozialverträglich ist, wo Lewis Hamilton nicht auf den Pneu rumtrampt und allzu viel stärkert, sondern eine gute, solide Nummer 2 ist als Unterstützung und quasi als Garant dafür, dass Lewis Hamilton in Ruhe kann seine Runde drehen. Ich verstehe den Reflex schon, dass man nach dem Kimi Räikkönen wieder einen erfahrenen Mann haben will. Ich weiß auch nicht, was es bringt, weil der Kimi Räikkönen, gut, das ist ein Ausnahmeathlet, muss man sagen. Er hat einen Haufen nebendran. Und nicht nur im Cockpit eine Erfahrung sammeln und auch eine Ausstrahlung gewonnen über die Jahre. Eine richtige, wenn man dem so sagen will, Kultfigur geworden.
Ja, das darf man sagen.
In dem Zirkus, um den überstrapazierten Begriff da mal zielgerichtet können zu verwenden. Beim Bottas gesehen ist es ein bisschen anders. Der hat in den letzten Jahren immer wieder so verbitterte Tendenzen gehabt, so quasi. Ja, ihr wisst gar nicht, wie gut das ich bin und so weiter. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich stelle mir einfach vor, wenn du aus dem Mercedes kommst und nachher im Sauber sitzen musst, darfst, was auch immer. Also es ist immer noch ein Formel-1-Auto, aber da ist dann nicht mehr die Frage, wer die zweite oder dritte, sondern ist noch das Eis davor, 12. oder 13. oder 14. Und das kann natürlich aufs Gemüt schlagen, vor allem wenn du gewohnt bist, regelmäßig in der Quali Top 3 zu sein und im Rennen auch Punkte zu holen.
Aber das weisst du vorher,
das
oder?
Das weisst du, ja, aber gleich ist es nicht so einfach zu verkraften nachher, wenn du plötzlich in dem Frust drin bist, dass es vielleicht keine Punkte mehr gibt oder lange keine Punkte mehr gibt. Allerdings hege ich schon die Hoffnung, dass Sauber
also im nächsten
Jahr, wenn du ganz neue Regeln hast, wo alle eigentlich, ja, ist vielleicht ein bisschen eine Illusion, dass alle bei Null anfangen, aber gleich einmal ähnliche Bedingungen und das Regelwerk auch so gestaltet ist, dass man eben mit einem Haufen Geld gar nicht mehr so viel ausrichten kann, weil mindestens mal punkto Aerodynamik kann man gar nicht mehr so viel machen.
Also dass die Spiesse ein bisschen angleichen mindestens. Sie werden wahrscheinlich nicht gleich lang sein, aber dass man irgendwo ein Mass findet, dass also, da haben wir ja schon ein paar Mal darüber diskutiert. Das ist auch langweilig, wenn man weiss, wer vorher gewinnt. Im Moment sieht so dann, hat man mindestens an der Spitze einen ernstzunehmenden Kampf. Ja, aber wenn der gleich von 10 Teams 8 eigentlich hinten nachfahren und maximal Platz 5 irgendwie eigentlich, und wenn es ein bisschen besser läuft, eben wird man dritt oder viert. Ja, das ist auf lange Sicht für eine Rennserie wie die Formel 1, wo sich ja schon stark in der Unterhaltungsbranche verortet, keine gute Idee. Und dort, also das haben wir eben auch schon zur Genüge diskutiert, dort erhoffe ich mir von weitem schon, dass ein Team wie Sauber oder Alpha Sauber mit einem mehr soliden Fahrer wie Bottas dann etwas rausholen kann tatsächlich. Also vielleicht ist das auch jemand, der durch das, dass er eine gewisse Routine mitbringt, weiss, wie es in einem Spitzenteam funktioniert, auch irgendwo noch etwas, sag jetzt mal, so ein bisschen nicht klar benennbares Routine, Wissen mit reinbringt, wo man nachher hinweil auch kann profitieren davon. Also kann man vorstellen, dass das nicht die allerschlechteste Idee war an dieser Front. Wie jetzt Bottas im Team funktioniert, das ist dann wieder eine andere Frage. Du musst dann noch willens sein, dein Wissen weiterzugeben und das auf eine halbwegs sozialverträgliche Art. Das würde dann schon auch helfen. Aber also, ja, ich bin optimistisch.
Ich bin eigentlich auch optimistisch. Ich hoffe einfach, dass der Valtteri
Das ist ein super Name einfach.
Seine Verbitterung kann ablecken, die er doch jemand präsentiert.
Er war manchmal ein bisschen grantig.
Das habe ich so nicht verstanden, weil er seine Rolle ja kennt. Aber es ist natürlich, ich verstehe, es ist frustrierend, wenn du immer einen vor dir hast, der einfach immer gewinnt und du solltest möglichst schnell bei dem dran sein. Aber zu fest ärgern solltest du dann auch nicht. Es ist ja nicht so eine einfache Rolle zum Spielen. Aber ich würde sagen, eigentlich ist es ein guter Schachzug. Und wenn man davon ausgeht, eben ein neues Regelwerk, dann bist du froh, wenn du einen Pilot hast, der sich auskennt mit dem Zirkus und nicht bei Null anfangen muss. So, und jetzt Endspurt. Würde ich sagen, Endspurt. Und zwar ganz schnell.
Endspurt.
Wir bleiben gerade bei der Formel 1. Im Endspurt in Monza wird gefahren am Wochenende. Was passiert dort?
Lewis Hamilton gewinnt, weil der Mercedes auf den Geraden schneller ist. Sage jetzt einfach mal, ob das stimmt, weiss ich nicht. Aber der Red Bull sieht auf den Geraden nicht so schnell aus wie der Mercedes. Olympia, was war die grösste Schweizer Leistung? Die
Sprinterinnen, muss man aus meiner Sicht sagen. Also klar, es hat ganz viele grosse Schweizer Leistungen gegeben, aber Ayla Del Ponte und auch Mushinga Kambunji Platz 5 und 6 im 100-Meter-Olympia-Finale. Absolute Weltsportart. Sprinten tut jetzt der Hinterste und der Letzte auf dieser Welt. Also mehr Konkurrenz kannst du nicht haben. Geht für mich nicht grösser. Medaille hin, Medaille her. US Open. Belinda Bencic immer noch dabei. Seit ihrem Olympiasieg scheint sie da irgendwie ein neues Selbstvertrauen gewonnen zu haben. Manifestiert sich jetzt das in ihrem ersten Grand-Slam-Sieg?
Sollte es eigentlich. Ich befürchte es aber nicht, weil ich habe letztens einen Match geschaut zwischen der Rumänin Simona Halep und der Ukrainerin und wow. Also das ist hin und her gegangen, wie verrückt. Intensität und so weiter. Olympiasieg Bencic habe ich eigentlich als die grösste Schweizer Leistung angeschaut, weil natürlich die Konkurrenz sehr gross ist. Du musst x Runden überstehen, hat aber die Leichtathletinnen auch. Jetzt hast du mich ein bisschen relativiert. Ich wünsche es Belinda Bencic, wenn sie einen Grand Slam-Titel holt, wäre wieder mal Zeit für die Schweiz. Am Samstag, 8:30 IBFCZ.
Spitzenspiel, also sagt man das jetzt auch?
So haben wir angefangen. Nein, weil sonst müssen wir bei jedem Spiel in Zukunft sagen Spitzenspiel, weil irgendjemand ist immer fast an der Spitze.
Das ist der Trick. Das ist fast ein Abstiegskampf.
Ich sage, Zürich holt es unentschieden.
Schon?
Ja.
Nein. Ich glaube, es gibt die erste Saisonniederlage für FCZ. Das ist auch in Ordnung. Bei IB noch der ein oder andere, der mit dem Nazi-Schwung kommt. Zurück in den Kader von David Wagner. Am Dienstag wartet nachher Manchester United. Da schießt man sich jetzt warm. Also, man schießt jetzt den FCZ nicht gerade aus dem Wankdorf, aber es 2-3-1 sehe ich da schon kommen. Ein Bock vom Kamera hinten, also einen Fäuse und nachher macht man aber vorne dann doch genug, dass man nicht noch in den Schmuddel reingeraten.
IB ist gut gewappnet, wenn es gegen den Tabellenführer ein 1-1 holen könnte. Und dann haben wir noch den Schmankel da. Nein, es ist kein Schmankel, aber wir wissen es zumindest und das überrascht mich doch sehr.
Dank wem wissen wir noch?
Dank unserer überragenden Betty.
Jawohl.
Betty Brühlhardt.
Die einzige relevante Kennerin vom Frauenfußball und für sich, genau, bei GC im Kader. Wir haben es möglicherweise das eine oder andere Mal schon erwähnt, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass diese Woche Champions League-Kracher ist Glasgow City. Ein bisschen verwirrend, dass es weder Rangers noch Celtic ist, aber im Frauenfußball scheint das der Fall zu sein. Gegen Servette, Champions League-Rückspiel. Dein Tipp?
1-3.
Gegen? Für?
Servette 1-3, Servette.
Kommen wir in die Champions League. Sehr gut. Hören wir doch gerne, das wäre das optimistische Schlusswort gewesen. Nächste Woche wieder wilde Thesen, gefährliches Halbwissen, zweifelhafter Humor.
Diverse Versprecher.
Und der Dino kommt auch.
Keine Einleitung und kein Intro und kein...
Wir freuen uns auf AFA. Danke fürs Zuhören. Abonnieren bitte.
Schön sind Sie wieder da.
Wir geben uns Mühe, dass es nicht wieder 3 Monate geht.
Ade.
Adios.